Ja, es ist schon eine Zeit her, dass ich da vorne war. Ich freue mich heute mit euch gemeinsam in Gottes Wort reinschauen zu können, zu dürfen. Und ich habe am Anfang heute habe ich ein Foto mitgebracht. Ein Foto, das beschreibt momentan unseren Morgen, unseren Alltag. Und zwar jeden Morgen mache ich mit meinem Sohn Emmet den Adventkalender auf. Und das schaut folgendermaßen aus. Also der Adventkalender ist recht hoch oben, das heißt, ich muss am Stuhl stehen und er ist dann auf meine Schultern und schneidet dann dieses Ding runter, fast ganz alleine. Und dann kommt er dann runter, hat das Ding in der Hand, versucht es rauszuholen, hat dann das, was da drin ist, schaut er an für knappe 10 Sekunden. Dann schaut er hoch und sagt, more, also noch mehr, noch einmal, noch eins. Also wenn ich ihm das machen lassen würde, was er will, dann würde er am ersten Tag alle aufmachen. Und natürlich, er versteht eh noch nicht, dass wirklich jetzt ein Weihnachten ist bald. Gell? Aber er versteht, jeden Morgen gibt es jetzt so dieses Ritual. Gell? Es gibt immer das Gleiche und es wird langsam weniger und weniger da oben. Und er wartet jeden Morgen darauf, dass er das machen darf. Und um das geht es auch heute Morgen, um das Warten. Man redet ja viel in der Adventszeit über dieses Warten in der Adventkalender, diese Zeit, dass wir alle am 24. Dezember sind, gell? Advent bedeutet Ankunft. Und das hat alles was mit Worten zu tun. Und bevor ich jetzt weiter rede, möchte ich, dass du jetzt kurz zu deinem Nachbarn drehst und dann mal einfach deinem Nachbarn kurz erzählst, was gibt es in deinem Leben jetzt gerade, auf das du wartest? Gibt es irgendwas, auf das du gerade jetzt wartest? Das kann in der Schule sein, in der Arbeit, privat, auch im Glauben. Erzähl kurz deinem Nachbarn, was wartest du? Auf was wartest du? Ja, ausgezeichnet. Es scheint so, als hätten die meisten von euch etwas, auf das ihr wartet. Könnt ihr mir dann gern später noch weiterreden und einander erzählen. Also es gibt anscheinend echt viel zum Warten. Ja? Das hätte ich gar nicht erwartet. Ja? Also ihr dürft jetzt wieder die Aufmerksamkeit auf mich lenken, weil ich möchte uns damit reinnehmen, dieses Thema Warten. Und ich habe eine Aussage, die ich heute hinstellen möchte am Anfang, ist auch so ein bisschen so ein Titel meiner Predigt, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch klingt, aber ich möchte uns heute zeigen, auch in Gottes Wort, warum ich denke, dass das stimmt. Und zwar, ich denke, warten ist ein Geschenk Gottes. Warten ist ein Geschenk Gottes. Und natürlich, wir sind gerade in der Weihnachtszeit, deshalb habe ich gesagt, warten ist ein Weihnachtsgeschenk Gottes. Also ich glaube, Gott macht uns, macht dir, macht mir ein Geschenk durch Warten. Jetzt sagst du, okay, also ich weiß, die Bibel sagt Sachen über Leben und Tod, über Glaube, über Vergebung, über Sünde, über all diese großen Themen, aber übers Warten? Also was ist da schon so besonders, so wichtig? Ist es wirklich ein Thema, das, über das Gott was zu sagen hat? Hat Gott uns was zu sagen über Warten? Und natürlich, wenn ich schon so blöd rhetorisch frage, ja, Gott hat sehr viel zu sagen. Wir finden Warten in so, so vielen Geschichten in der Bibel. Und ich nehme halt zumal nur die Weihnachtsgeschichten her, was da schon an Warten drinsteckt. Natürlich, die Juden haben gewartet auf den Messias. Wir wissen es, gell? Jahrhundertelang haben sie gewartet, dass dieser Messias kommt. Gell? Und dann, wir hören, dass ein Engel Maria erscheint und Josef. Und sagt, er kriegt sein Baby und dann schnips, war das Baby da, gell? Na, da waren 40 Wochen dazwischen, eine lange Zeit, die Frauen, die schon Kinder gehabt haben, die können das bestätigen, eine lange Zeit des Wartens, des Gedankenmachens, vielleicht des Hinterfragens, gell? hat Gott das gemeint? War das wirklich so? Habe ich einen Engel missverstanden? Das war eine lange Zeitperiode, darüber nachzudenken, was da los ist, was da passiert ist. Jesus wird geboren, sie fliehen nach Ägypten. Was machen sie dort? Sie warten, bis Herodes stirbt. Gell? Wieder warten, wahrscheinlich einige Jahre. Und dann wartet Jesus 30 Jahre lang, bis er überhaupt anfängt, was zu machen. Das ist jetzt nur die Weihnachtsgeschichte. Und dann das Erste, was er dann macht, was macht Jesus an den ersten Dingen? Er geht einmal in die Wüste und ist dort einmal 40 Tage und macht, wartet. Also er macht, ist in der Wüste. Und wir sehen das nur in der Weihnachtsgeschichte. Und natürlich, ich könnte jetzt unzählige Geschichten aufzählen. Vom Abraham, vom Jakob, vom Volk Israel. Wo immer wieder warten ein ganz ein zentraler Teil ist von der Geschichte. Gott könnte das ja auch rausnehmen, gell? Er ist ein Herr über Raum und Zeit. Er könnte alle Geschichten ja recht kurz machen, eigentlich, gell? Wenn man so drüber nachdenkt. Aber viele dieser Geschichten haben eine Zeitperiode drin, wo die Person oder die Gruppe einfach nur wartet, dass irgendwas passiert. Und so die Frage ist natürlich, was möchte Gott jetzt mit diesen Worten tun? Warum gibt es Worten in unserem Leben? Und bevor wir da jetzt gleich einsteigen, möchte ich aber zuerst eine falsche Vorstellung uns rauben heute Morgen über das Worten. Und zwar, wenn wir das Erste, was wir hören, wenn wir über Worten nachdenken, wir denken, es ist einfach was sehr Passives. Gell? Also ich setze mich da jetzt hin, gell? Und ich warte jetzt halt einmal, gell? Bis das vorbei ist, bis der Bus kommt, bis der Arzt mir aufruft. Gell? Also man geht ins Wartezimmer rein und setzt sich hin und wartet halt, oder heutzutage wartet man so. Gell? Im ersten Moment relativ passiv, gell? Relativ nichtstuend. Passiert ja nichts. Aber ich glaube, dass Worten eigentlich etwas zutiefst Aktives ist. In der Bibel, aber im Alltag. Und ich zeige einfach nur ein paar Verse. Und zwar zum Beispiel im Psalm 130. Ich hoffe auf den Herrn, und das Wort hoffe können wir auch mit warten übersetzen. Voller Sehnsucht warte ich und hoffe ich auf ihn und warte auf sein befreiendes Wort. Voller Sehnsucht warte ich auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Also es ist kein Fehler, das wird wiederholt, weil es so betont wird, diese Aussage, ich warte wirklich, ich warte, mehr wie die Wächter. Man spürt so ein bisschen richtig den Psalmisten, gell? Also man hat den Eindruck, der wartet, also der hofft, dass da was passiert. Gell? Oder im Klagelieder, der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft oder wartet. Zu dem Menschen, der nach ihm fragt. Gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Wieder, dieser Gedanke da drin, das wirkt irgendwie, als würden die wirklich aktiv daran warten. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, dann hat Worten immer etwas auch damit zu tun, dass ich etwas hoffe, dass was passiert. Gell? Also du gehst ja nicht in das zu einem Arzt, setzt dich ins Wartezimmer, einfach so. Was hast du schon mal gemacht? Einfach ohne Termin zum Arzt reingegangen, ohne mit der Sekretärin zu reden, einfach ins Wartezimmer setzen, einfach so. Also so halt, ne? Das machen wir nicht. Warum machen wir das nicht? Weil wenn ich im Wartezimmer bin, dann habe ich die Erwartung, dass etwas passiert. Die Erwartung ist, der Arzt ruft mich auf. Bei mir ist es oft so, dass es länger dauert, wie ich erwarte, ja, aber das haben wir dahingestellt. Aber ich erwarte etwas. Und das ist so, ich finde das so spannend. Im Deutschen, das ist ein bisschen ähnlich auch wie im Griechischen, warten und erwarten. Dieses Wort erwarten, da steckt ja schon Warten drin. Und das eine geht nicht ohne das andere. Also keiner von uns wartet, ohne gleichzeitig etwas zu erwarten. Du bist an der Bushaltestelle, weil du erwartest, dass der Bus kommt. Du wartest vor dem Geschäft, weil du erwartest, dass irgendwann deine Frau rauskommt. Also es gibt Erwartungen, du stehst nicht einfach nur da, sondern es Warten und Erwarten gehören immer zusammen. Das heißt, es ist etwas Aktives. Du könntest jede Sekunde in diesem Wartezimmer des Arztes entscheiden, rauszugehen. Keiner zwingt dich, dort zu sein im Normalfall, aber du musst es nicht. Du bist freiwillig dort, du entscheidest jede Sekunde wieder, du bleibst dort, weil du erwartest, dass etwas passiert. warten und erwarten. Und ich habe da noch einen Vers, 1. Korinther 1,7. So erwartet ihr sehnsüchtig das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Und man könnte dieses Wort im Griechischen jetzt auch mit warten. Ja, manche Übersetzungen, die übersetzen es mit warten oder Altdeutsch, wenn du das besser magst, ich harre sehnsüchtig auf die Erscheinung unseres Herrn. Also warten und erwarten, das ist so austauschbar, dass es zusammengehört. Und das ist ja genau das auch, was wir machen jetzt zum Advent, gell, zu Weihnachten. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. So wie die ersten Christen, die Juden damals erwartet haben, dass der Messias kommt, dass Jesus geboren wird, so erwarten wir, dass Jesus wiederkommt. Das ist etwas Aktives, etwas, was verändert. Und jetzt habe ich eine Frage, die ich dir gleich mal stellen möchte. Du hast vorher kurz ausgetauscht mit deinem Nachbar, auf was du wartest. Aber was erwartest du von Gott? Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du gerade momentan sagst, hey Gott, da warte ich auf dich, da erwarte ich etwas von dir? Was ist das? Was ist das in deinem Leben, wo du sagst, hey Gott, da warte ich, da möchte ich etwas von dir, da möchte ich dich festhalten an deinem Wort. Du hast gesagt, du machst es, du hast gesagt, so bist du. Und ich möchte es sehen, ich möchte das erleben. Was erwartest du von Gott? Es gibt einen, da kommen wir später dazu. Ich möchte jetzt den Gedanken, vergiss den nicht, den du gerade gehabt hast, möchte jetzt darauf eingehen, okay, wenn Warten jetzt wirklich was Aktives ist und Warten wirklich ist, was Gott auch verwenden möchte in meinem Leben, was möchte Gott dann tun durch Warten in meinem Leben? Was möchte Gott machen in meinem Leben durch diese Sache des Wartens? Und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das auch wieder an ganz vielen Geschichten sehen können. Und ich habe jetzt, weil wir im Advent sind, eine Geschichte rausgesucht. Schlag einmal auf, wenn du Bibel da hast, im Lukas 2, wo wir zwei Menschen begegnen, die uns da ein bisschen mit reinnehmen in das, was Gott macht durch Warten. Lukas 2, ab Vers 25. So, lesen wir Folgendes. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Also da begegnet uns ein Mann namens Simeon. Wir wissen so gut wie gar nichts über den Typen. Wir wissen nur, er hat in Jerusalem gelebt. Und er hat gewartet. Wir wissen nicht auch, wie lange er gewartet hat. Sehr wahrscheinlich war er schon am Ende seines Lebens. Wir lesen später eben, dass er nicht sterben wird. Das heißt, er hat da längere Zeitperiode gewartet. Und was ist da passiert? Er hat gewartet und dann der Heilige Geist, Vers 25, zweiter Teil, leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben. Dass er hat gewartet und Gott hat es zugelassen. Gott hat irgendwann im Leben von diesem Mann, vielleicht war er 30, vielleicht war er 40, hat er gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Und dann war auf einmal warten. Gott hat es zugelassen und Gott hat es auch verwendet im Leben von diesem Menschen. Welche Zusagen macht Gott uns, wo er uns sagt, hey, das ist die Zusage, aber ich sage dir nicht, wann das eintrifft oder wie das eintrifft oder ob das in dieser Zeit noch eintrifft. Aber ich habe dir diese Zusage gegeben. Gott lässt ihn warten. Und es scheint so, als wäre dieses Warten, was er da gemacht hat, das wäre das etwas, wo er wirklich auf Gott ausgerichtet ist, weil dann irgendwann hat Gott wieder geredet durch den Heiligen Geist und er hat es mitgekriegt. Er hätte es ja auch nicht mitkriegen können, weil er so beschäftigt ist mit anderen Dingen, aber er hat es mitgekriegt und ist dann in Jerusalem gegangen. Also dieses Warten hat ihn sensibel gemacht, Gott zu Gott hin, zu Gottes Reden hin.
Vers 27. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen, wie ich gerade gesagt habe. Er hat das mitgekriegt. Der Heilige Geist redet jetzt wieder zu ihm und er geht dann zu dem Tempel. Und gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschrift erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen ist. Und Simeon nahm dieses Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte: Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen. Ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. So, der Simeon hat lange Zeit gewartet. Gott redet wieder zu ihm, schickt ihn zum Tempel. Und was passiert dann? Hey, dieser Mann, der war jubelnd vor Freude. Also wenn du da ein Bild jetzt in deinem Kopf malst, wie das ausgeschaut hat, wie könnte das gewesen sein? Also der war sicher nicht kriscremig dort irgendwo, sondern was wir da gesehen, wir sehen, er voller Freude, dass er dieses Kind sehen darf, aber auch, dass Gott sein Versprechen eingehalten hat. Er hat Gott gesehen und Gott hat sein Wort, was er ihm gegeben hat, hat er eingehalten. Hast du das schon mal erlebt? Ja, das ist eines der coolsten Sachen. Wenn du erlebst, wie Gott wirkt und wie Gott einfach treu ist in deinem Leben. Das macht was mit deinem Glauben. Das macht was mit deinem Glauben. Es stärkt deinen Glauben. Es verändert deinen Glauben. Und fast die gleiche Geschichte, ein bisschen anders, passiert dann später noch einmal mit einer zweiten Person. Wir springen nur kurz runter, Vers 36. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Benuels aus dem Stamm Ascher. Hannah war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Und seitdem war sie Witwe. Und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Also wieder eine Frau, und wir wissen aber ihr nicht ganz genau, wie lange sie wirklich gewartet hat. Wir wissen nur, dass sie gewartet hat und dass sie dann am Ende auch schon relativ alt war. Aber was passiert, als sie dann merkt und sieht, dass Gott ihr sein Versprechen gehalten hat? Was macht sie? Sie lobt, sie freut sich, sie betet Gott an. Wäre das passiert, wenn sie diese Zeit vorher nicht gehabt hat des Wartens? Wo sie vielleicht auch gerungen hat, gell? Gesagt, hey Gott, jetzt bin ich echt schon 84, weißt du, wie alt 84 ist Gott? Also wenn diese Zeitperiode, wo man ringt, gell, wo man vielleicht mit Gott auch sagt, hey Gott, du hast es versprochen, aber wo bist du? Wie lang noch? Wann? Und dann passiert es. Und so, sie beten an aus vollem Herzen und sie sind dankbar. Und so warten, es stärkt uns am Glauben, weil es uns näher zu Gott bringt. Es bringt uns näher zu Gott, weil wir abhängig sind von ihm. Weil wir immer wieder auch ringen mit ihm. Ich bin eher so der Typ, wenn ich an Warten denke, dann ist es eher was Lästiges. Gell? Da, boah, jetzt muss ich wieder warten, oder es dauert länger und so weiter. Gell? Aber wenn ich in der Bibel so diese Geschichten sehe, dann sehe ich das Warten als ein Werkzeug Gottes in meinem Leben. Etwas, was Gott verwenden möchte in meinem Leben, um mich ihm ähnlicher zu machen. Wie schon vorher gesagt hat, Gott könnte diese Wartezeiten ganz kurz machen. Aber schon von Anfang an, die Schöpfung hätte viel kürzer sein können. Gell? Also wieso 7 Tage Zeit nehmen, sogar einen Tag Ruhe. Gell? Aber Gott nimmt bewusst diese Zeiten rein, nimmt sich die Zeit, obwohl er der Herr der Zeit ist. Und wenn das in der Bibel so war, wer sind wir, wer bist du, wer bin ich, dass wir sagen können, hey Gott, warum ist das, soll das in meinem Leben anders sein? Gott hat auch das Recht, dich warten zu lassen. Und Gott macht das, weil er dich liebt und weil er dadurch dich auch näher zu ihm bringen möchte. Ich gebe durchs Warten die Kontrolle ab. Ich kann es einfach nur Gott hinlegen, ja, und sagen, Herr Gott, mach du. Ich nehme diese Entscheidung, wo ich sagen kann, jetzt mache ich das, das dauert mir jetzt lang und ich nehme es jetzt in die Hand. Gell? Ich gebe das ihm und sage, hey Gott, ich verstehe es nicht, warum, wieso, wie lang, gell? Aber ich gebe es dir. So, warten ist Gottes Werkzeug. Es stärkt unseren Glauben. Aber nicht nur stärkt es unseren Glauben, sondern es formt auch unseren Charakter. Ja, Psalm 62 da, ja. Es formt unseren Charakter. Wir lesen im Römerbrief, wie eben Schwierigkeiten Geduld in uns hervorbringen, wie das Geduld lehrt und diese Geduld dann in Hoffnung mündet. Also dieser Prozess des Wartens und durch schwierige Zeiten gehen und diese Zeiten auch auszuhalten, mündet in einen reiferen Charakter. Und so Warten ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes an dich, das er verwendet, um dich ihm ähnlicher zu machen, um deinen Charakter zu formen. William Wilberforce hat, ist ein junger Mann, ich glaube, er war 20 oder 21, ist er gläubig geworden und das hat sein Leben komplett verändert. Er hat eine große Ungerechtigkeit gesehen in der damaligen Zeit, er war in England, das war der Sklavenhandel, Sklaverei. Und er hat für 50 Jahre seines Lebens, eigentlich sein ganzes Leben, dieser Aufgabe gewidmet und hat sich dagegen gestellt. Er hat immer wieder Niederlagen erlebt und dann endlich ist diese Entscheidung getroffen worden, dass auch Sklaven jetzt die Freiheit haben und 3 Tage später ist er gestorben. Er hat sein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass Gott da wirkt. Aber was für ein Beispiel, was für Treue, was denkst du, was für eine unglaubliche Freude dieser Mann gespürt haben muss, gell? Und sagt, hey Gott, du hast mich bis da durchgetragen. Und er hat einmal gesagt, so sinngemäß meine Worte, die einfachen Sachen, die kommen nicht schnell. Die wirklich wertvollen Sachen, die wirklich wichtigen Sachen, die sind oft Sachen, die lange Zeit dauern und die auch Arbeit erfordern, gell? Und ich denke, in unserem geistlichen Leben ist es nicht anders. Gott formt unseren Charakter immer mehr und immer mehr und schön langsam. Wir wünschen uns gern, dass es so schneller gehen würde und nicht so lange dauern würde. Aber Gott nimmt sich die Zeit, weil er sagt, du bist mir wertvoll. Und so was können wir jetzt von Gott erwarten? Ich habe jetzt viel über Warten geredet, gell, und was das macht, aber was ist es jetzt eigentlich, dass wir von Gott erwarten können? Was ist es, was wir von Gott erwarten können? Das Erste und das Wichtigste, und da dürft ihr jetzt kurz aufschlagen, wenn du eine Bibel da hast, im 2. Petrus, ist, dass wir erwarten dürfen, Petrus 3, Vers 9, Der Herr zögert nicht, seine Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern oder alle ihn kennen. Gott ist nicht langsam, sondern Gott ist gnädig. Also das Erste und das Wichtigste, was wir von Gott wissen dürfen und erwarten dürfen, ist, dass Gott auf dich wartet. Gott wartet auf dich. Und vielleicht hast du jetzt schon viele Predigen gehört, oder vielleicht bist du schon eine lange Zeit auch bei uns in der Gemeinde und du hast schon viel gehört über Gott, aber du lässt Gott eigentlich immer noch warten, bis du ihn wirklich in dein Leben lässt. Bis du ihm wirklich Raum gibst in dem Leben, was er eigentlich möchte. Und Gott sagt, ja, ich bin bereit zu warten, aber ich warte auf dich und ich möchte in dein Leben rein. Das ist das, was wir zu Weihnachten feiern, dass Gott gesagt hat, hey, ich bin Mensch geworden, ich bin gekommen, um in unser Leben zu kommen, um in unser Leben reinzutreten, um dir und mir zu begegnen. Das ist Weihnachten. Das ist das, was Gott uns auch schenken möchte, sich selbst. Gott wartet auf dich. Wir dürfen erwarten, dass Gott unsere Sünden vergibt. Du darfst Gott daran festnageln, weil er hat gesagt, ich vergebe denen, die zu mir kommen. Er ist treu und gerecht. Gott sagt, Herr, ich bin genau deshalb Mensch geworden und deshalb feiern wir heute auch das Abendmahl und gleich, weil wir uns daran erinnern. Und ich darf erwarten, dass Gott das macht. Ich darf erwarten und wir dürfen erwarten, dass Jesus wiederkommt. Dass das so real und so echt ist, wie die Stimme, die du gerade hörst, wie der Nachbar, der gerade neben dir sitzt, wie der Schuh, der dir gerade druckt. So real wird Jesus einmal wiederkommen, das dürfen wir erwarten. Wir dürfen erwarten, dass Gott in deinem Leben noch was machen möchte, dass Gott dich verändern möchte. dass Gott dich heiligen möchte, wie die Bibel sagt. Wir dürfen erwarten, dass das Leben als Christ herausfordernd ist. Das ist nicht Zufall, wenn dein Leben auch Schwierigkeiten hat, weil du Christ bist, sondern Jesus sagt, das dürft ihr erwarten. Es ist eine Realität. Aber wir dürfen auch erwarten, dass der Heilige Geist in uns ist. Und wir dürfen erwarten, dass er in uns wirkt. Und wir dürfen erwarten, dass Gott durch uns auch großartige Dinge machen möchte. Das dürfen wir erwarten, nicht weil er durch uns, wegen uns, sondern weil er seine Kraft in uns ist, wie wir es auch vorher gehört haben vom Haus Raphael, gell? Weil er derjenige ist, der uns befähigt. Das dürfen wir erwarten, wir dürfen Gott auch daran festnageln. Und so meine Frage an dich ist, auf was von diesen Dingen, und es gäbe natürlich noch viele mehr, aber auf was von diesen Dingen wartest du wirklich? Was erwartest du von Gott? Und vielleicht sagst du jetzt, na, wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich sagen, eigentlich warte ich jetzt gerade auf nichts. Und dann weiß ich eine Sache über dich, also eine persönliche Sache über dich. Die weiß ich, wenn du mir das sagst. Ich weiß, dass dein Gebetsleben auf Sparflamme läuft. Wieso weiß ich das? Weil wenn du in Beziehung mit Gott bist, mit ihm redest, dann sagst du ihm die Dinge, die dich bewegen und er verändert dein Herz und die Dinge, die ihm wichtig sind, wenn dir wichtig und du ringst mit Gott und du fragst ihn und sagst, hey Gott, ich möchte das, kannst du das machen, du hast das da versprochen, halt deine Zusage dort. Du ringst mit ihm. Gell? Es geht gar nicht, dass du ein aktives Gebetsleben hast, ohne Dinge von Gott zu erwarten. Weil die Dinge, die Gottes Herz bewegen, fangen an, dein Herz zu bewegen und das verändert uns. Und das ist dann komplett was anderes wie in ein Schiff einzusteigen, in ein Boot einzusteigen, sich hinzusetzen, zu sagen, na, ich weiß, wo es hingeht, irgendwann wird es mal dort sein und jetzt sitze ich halt da. Gell? Das ist nicht die Art von Worten, die wir da sehen, nicht die Art von Glauben, nicht die Art von Nachfolge, über die von Jesus redet. Und ich möchte, wenn du, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, na, eigentlich ist meine Erwartung an Gott momentan gar nicht so groß, dann habe ich ein Gebet, was ich jetzt zum Schluss noch vorlesen möchte und mit uns auch beten möchte. Dieses Gebet ist von John Wesley, wo er ausdrückt in seine Worte, wie er einfach Gott sein Leben hinlegen möchte. John Wesley betet und er sagt, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken und lass mich warten. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich auf die Seite. Erhöhe mich für dich oder erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein oder lass mich leer sein. Lass mich alles haben oder lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem guten Willen und Wohlgefallen. Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist mein und ich bin dein. So soll es sein. Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dieses Jahr uns wieder daran erinnern dürfen, was da passiert ist vor 2000 Jahren, dass du Mensch geworden bist. Und Herr, wenn wir uns vielleicht nicht mehr so auf Weihnachten freuen, wie der Emmet sich jetzt gerade freut, dass er jeden Tag das runterschneiden darf, so dürfen wir uns trotzdem freuen auf deine Wiederkunft. Und ich bitte dich, dass du uns ein wortendes Herz gibst, das dir wirklich Ehre gibt. Dass du uns auch sagst, wie du diese Worteperioden, diese Wortezeiten in unserem Leben verwenden möchtest. Danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst, auch wenn wir nicht verstehen, warum und wieso. Danke dir, dass du uns das einfach so klar und deutlich gemacht hast, indem du Mensch geworden bist. Wir preisen dich dafür. Amen.
Wir warten. Advent ist eine Zeit des Wartens, aber worauf warten wir eigentlich am Advent? Warum brennen hier diese drei Lichter und dann das vierte? Ich meine, wir erwarten nicht, dass am 24. Dezember am Abend Jesus Christus wieder in einer Krippe liegen wird. Deshalb feiern wir nicht Advent. Und wir feiern auch nicht das Abendmahl, weil Jesus bald wieder gekreuzigt wird. Wir feiern es als Erinnerung. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen zum Abendmahl. Lukas 22, Vers 14 bis 20. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es gibt verschiedene Aspekte des Abendmahls. Wir nehmen es ein, um uns daran zu erinnern, dass Christus für uns gestorben ist, was er alles gegeben hat, dass er nicht daran festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern dass er für uns hinabgestiegen ist, dass er für uns ans Kreuz genagelt wurde unter Schmerzen und zum größten Sünder der Weltgeschichte wurde. Allerdings haben wir hier auch eine Verheißung drin. Jesus sagt, er wird das nächste Mal wieder mit uns trinken im Reich des Herrn. Und das ist eine Wartezeit, in der wir jetzt stecken. Und deshalb können wir auch dieses Mahl heute einnehmen als Erinnerung, aber auch als Teil des neuen Bundes, das uns Jesus geoffenbart hat. Ein Bund war damals mit Abraham zum Beispiel der erste. Seine Nachkommen wurden ihm wurden Nachkommen wie Sand am Meer versprochen, wie die Sterne am Himmel versprochen und dass die ganze Welt durch ihn gesegnet wird. Das ist passiert durch Jesus Christus. Und für jeden Bund gab es ein Opfer. Und dieses Opfer für den neuen Bund ist Jesus Christus. Deshalb nehmen wir den Wein als Blut, nehmen das ganz bewusst ein. Und die Versprechungen des neuen Bundes sind das Himmelreich, in dem wir einmal sein werden. Dafür lohnt es sich zu warten. Nils, ich möchte dich noch beten.